Die Frage richtet sich an Frau Mohr. Sie haben ja beschrieben, das Spannungsverhältnis für die Islamlehrer in Niedersachsen und Berlin und die Notlösungen, zu denen sie häufig greifen müssen bei Erklärungen für die Schüler, zum Beispiel beim Fasten, beim Tragen des Kopftuchs. Mich würde da interessieren, ob Sie was sagen können, inwieweit der Religionsunterricht denn dann überhaupt akzeptiert wird, erstens bei den Schülern, aber auch bei den Eltern vor allem. Wird das wirklich als sinnvolle Alternative zu anderem Islam- und Koranunterricht angesehen?
Ich kann über die Eltern und Schüler nur indirekt Aussagen machen, weil ich mit denen nicht gesprochen habe. Ich kenne den Unterricht und die Praxis nur aus Texten, also aus Lehrtexten und Rahmenplänen und aus den Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern. Deswegen ist das, was ich Ihnen sagen kann, dazu nur mittelbar. Aber was immer wieder deutlich wird und was auch die Beteiligung am Religionsunterricht zeigt, also in den meisten Bundesländern liegt die Beteiligung von Kindern, die den Schulen nach einem muslimischen Hintergrund haben, bei über 90%. Das spricht erstmal dafür, dass der Unterricht sehr gut angenommen wird. Außerdem sind die Zahlen konstant über in manchen Bundesländern schon 5 Jahre. Insofern kann man, denke ich, erstmal sagen, der Unterricht wird sehr gut angenommen. Und ich glaube, das hat erstmal auch den Hintergrund, dass die Eltern und auch die Kinder, zumindest erzählen es die Lehrer so, schon wahrnehmen, dass sie jetzt endlich auch ihren Religionsunterricht haben. Das heißt, es ist schon eine integrative Wirkung, die hier erstmal rein von der Tatsache ausgeht, dass es diesen Unterricht endlich gibt. Wir gehen jetzt eben auch zu Islam, ja, so wie die anderen zu Reli. Und das scheint unheimlich wohltuend zu wirken auf Eltern wie auf Kinder. Zu diesem Spannungsverhältnis, ich denke, es gibt, wie ich das schon angedeutet habe in dem Vortrag, das zeigt sich dann eben an den Konflikten, über die die Lehrer erzählen. Es gibt immer wieder Lehrer, die erwarten, dass im Religionsunterricht der normative Anspruch eben hochgehalten wird der Religion, und es gibt eben genauso auch die Eltern, die das nicht wollen. Und daraus entsteht ja auch dieses Spannungsverhältnis. Ich denke, das ist nicht so einfach lösbar. Und da der Unterricht in allen Bundesländern bislang freiwillig ist, das heißt auch in den Ländern, wo er eigentlich, wo Religionsunterricht eigentlich ein ordentliches Lehrfach ist, läuft er ja bislang für den Islam als Schulversuch. Und das bedeutet, dass die Kinder, dass die Eltern ihre Kinder jederzeit vor diesem Unterricht abmelden können. Und das verstärkt natürlich den Druck auch nochmal auf die Lehrerinnen und Lehrer, den Unterricht eben an den Eltern- und Kinderinteressen auszurichten, was nicht nur negativ ist. Denn ich habe in meinem Vortrag ja nur die Elterninteressen bzw. das Erbe erwähnt, ja, also die Berücksichtigung dessen, was als Erbe der erwachsenen Generation identifiziert wird. Es kommt ja hinzu, dass auch die Kinderinteressen in stärkerem Maße als sonst in jedem anderen Fachunterricht berücksichtigt werden müssen. Das bedeutet aber für den islamischen Religionsunterricht auch ein Korrektiv. Das heißt, wenn ein Lehrer hat es mal gesagt hier in Berlin, der Religionsunterricht muss nicht nur für die Eltern, sondern er muss vor allem auch für die Kinder attraktiv sein. Und das ist, sonst gehen sie nämlich einfach nicht hin. Ja, dann gehen sie lieber zum Sport oder ich weiß nicht wohin. Und das bedeutet auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer gezwungen sind, sich mit der Vielfalt, die eben durch die Kinder, ja, in den Unterricht getragen wird. Die bringen die nämlich schon mit. Und diese Vielfalt kann man gar nicht aussperren. Das zeigt ja die Praxis. Dass diese Vielfalt durch die Kinderinteressen mit in den Unterricht kommt. Und das erhöht zwar für die Lehrerinnen und Lehrer die Spannung, aber das führt auch dazu, dass sie eben an der Spannung weiterarbeiten müssen.
Ja, ich glaube, das ist sehr leicht nachvollziehbar, wenn Religionsunterricht vorher getrennt war und nur Protestanten und Katholiken Religionsunterricht hatten, dass die Kinder mit muslimischem Hintergrund sagen, endlich haben wir das auch. Dann bleiben natürlich nur etliche andere übrig, also gerade in den Großstädten, in etwa 50%. Wo bleiben eigentlich deren Fragen, die im religiösen Bereich liegen? Das ist für mich immer ein Interesse, das wir festgestellt haben, sehr stark in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten, dass man didaktisch nicht einfach beiseite packen soll und sagt, na gut, dann kriegt ihr eben halt Ethik. Das ist das eine. Zum Zweiten, ich glaube, es würde lohnen, dass Sie im Laufe sozusagen weiterer Forschung wirklich mal Elterninteressen erheben. Denn woher weiß man eigentlich, was muslimische Eltern wollen? Sind es diejenigen, die am stärksten klagen, die am sprachfähigsten sind? Wie ist das eigentlich? Denn es gibt eine große Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Lehrerinnen und Lehrern in Ihrem Vortrag, die sagen, na, wir müssen uns natürlich schon danach richten, dass die Eltern bestimmte Wahrheitsgebote im Unterricht auch eingelöst haben wollen, und etlichen Eltern, die offensichtlich die Regeln des Islam gar nicht befolgen. Also von daher gesehen denke ich, das lebendige Bild, das man bei Eltern gewinnen würde, wenn man sie untersucht, das müsste dann auch ein Hintergrund sein, um zu sagen, was ist denn die Interessenbreite von Eltern, und man wird das vielleicht nicht allen recht machen können. Und deswegen doch mein ganz starker Rat zu sagen, es muss ein wissenschaftlich klarer Hintergrund vorhanden sein, der ja auch nie eindeutig ist, der verschiedene theologische Prioritäten mit sich bringen kann. Das sehen wir ja sozusagen in allen Ansätzen, die theologisch an Hochschulen vertreten sind. Aber wo man dann innerhalb eines akademisch auch vertretbaren Spektrums sich bewegt und nicht lavieren muss. Und das, was Sie dargestellt haben, ist ein Lavieren von Lehrerinnen und Lehrern, was etwas unwürdig ist, was auf Dauer auch durchschaut wird, nämlich allein schon von den Schülerinnen und Schülern.
Dort vorne war eine Wortmeldung. Da.
Ja, mein Name ist Othman. Meine Frage an beiden. Ich hab von Ihrem Vortrag verstanden, dass Sie mehr theologische in der Schule gelehrt werden. Aber der Islam hat mehr Werte. Die Werte des Islam ist nicht so, erscheint nicht so in den Schulen beim Unterricht. Zum Beispiel, man redet von Schweinfleisch, man redet von Kopftuch, und das ist nicht der ganze Islam. Der Islam hat mehr Werte, man redet nur in Deutschland, aber ob man Muslim, essen Sie Schweinfleisch, trinken Sie Alkohol, man fragt nicht, warum betet man überhaupt, warum fastet man, und das ist der Sinn. In Islam gibt es für jede Gebot einen Sinn, ohne, wenn ich bete und nicht mich verhalte. Alles Muslim oder alles Mensch gegenüber den anderen, das ist, brauche ich nicht zu beten oder fasten. Oder der Islam hat alle seine Gebote mit Sinn, und das kann man den Kindern das erklären. Man nicht nur sagen, ach, sie müssen beten. Und warum muss ich beten? Warum betet mein Vater nicht? Warum betet meine Mutter? Das ist, sie fragen die Kinder, ach, und das ist nicht Aufgabe der Schule, die Teil in der Islam zu erklären. Der lehrt, ob Schweinfleisch gegessen wird oder nicht, das ist nicht Aufgabe der Schule, das ist Aufgabe, das kennt man zu Hause. Und Professor Weiß, ich unterstütze sehr, was Hamburg tut, dass man einen Unterricht für alle gemeinsam, und ich bin auch der Meinung, das spaltet die Gesellschaft, wenn jeder Schüler geht raus und einer geht rein, für katholisch extra, für evangelisch und Islam, wenn sie gemeinsam lernen, weil die alle Religionen haben sie fast 90% gemeinsam haben sie, die drei Religionen. Und wir müssen eine gemeinsame Sache reden, nicht über die Unterschiede. Man redet über die Unterschiede in allen Religionen, man redet nicht über die gemeinsame Sache. Und Ausbildung, das ist sehr, sehr wichtig, dass die ausgebildet in auch wissenschaftliche Weise über den Islam oder Christentum oder Judentum, nicht über theologische, was die Tradition spielt, große Rolle in Islam, die Tradition islamischer Länder. Zum Beispiel, man redet von Zwangheirat, man redet von Beschneidung der Frauen. Das ist jetzt überhaupt gar nicht von Islam. Zum Beispiel, das ist eine Tradition in bestimmten Ländern. Und das ist der Unterschied zwischen der Religion und der Tradition. Muss man groß unterscheiden, was die Islam überhaupt, den Sinn des Islam, was der Ursprung des Islam und was die Tradition an den Islam reinkommt. Danke.
Sie haben natürlich recht, der Islam besteht nicht nur aus Normen. Und es ist auch ein Ziel des Unterrichts, so legen es auch die Rahmenrichtlinien fest, den Sinn und die Erklärung hinter den Normen zu transportieren. Und das tun die Lehrerinnen und Lehrer ja auch. Das ist dieses, was ich, wovon ich gesagt habe, es gibt hier diese Glaubens, also die Zieldimension des Glaubigen, des mündigen Muslim, was so interpretiert wird, dass eben das Ziel des Unterrichts ist, dass die Kinder lernen zu verstehen, warum sie denn diese Normen befolgen sollen. Ja? Das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, mit dem der islamische Religionsunterricht gegenüber dem außerschulischen Unterricht abgegrenzt wird. Viele Eltern, also viele Lehrerinnen und Lehrer haben das selbst erlebt in der Koranschule, in der Moschee, dass sie eben die Normen nur lernen, ohne ihren Hintergrund, ohne ihre Einbettung, ohne ihren auch Sinn zu verstehen. Und das genau soll natürlich im Religionsunterricht anders sein. Ja? Das zum einen, der Sinn hinter den, der Wert hinter den Normen soll vermittelt werden. Aber das ist nicht das, worauf Lehrplanerinnen und auch Lehrerinnen den Islam festlegen. Das, was zuerst erscheint, wenn man sich auf das einigt, was Islam in der Grundschule sein soll, das sind nicht die Werte, sondern das sind erstmal die Normen und die Glaubensinhalte, also die Glaubensartikel. Die Werte, die Sie ansprechen, die kommen erst in die Diskussion durch die Zieldiskussion, das heißt durch die Ausrichtung dieser Gegenstände. Und meiner Erfahrung nach ist das etwas, was für den islamischen Religionsunterricht immer erst in zweiter Linie, wenn man es chronologisch ansieht, gemacht wird. Erst kommen immer die Inhalte und dann kommt ihre Ausrichtung ins Spiel. Und was Sie gesagt haben über die Unterscheidung zwischen Traditionen und Religion, ist im Grunde genau das, worauf auch die Lehrplanerinnen und die Lehrerinnen sich immer wieder beziehen. Sie sagen dazu Tradition, ich sage dazu Kultur. Oder in meiner Definition ist das Kultur. Also das, was Sie tun, ist, Sie trennen auch zwischen Islam und Tradition. Ja? Und das ist etwas, was sehr gängig ist in der Diskussion und was auch dazu beiträgt, den Islam kompatibel zu machen. Das habe ich ja auch ausgeführt, denke ich.
Ja, vielen Dank für die Frage und für den Kommentar. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was man in der Feldforschung sieht und wo der Rückgriff auf bestimmte Normen vielleicht im Vordergrund steht. Ich denke aber, das könnte für islamischen Religionsunterricht auch eine Zwischenlösung sein. Ich glaube, der lebendige Zugriff zu den Wurzeln des Islam könnte nochmal anders aussehen und würde dann auch die Vielgestaltigkeit der Bezugsnahme zur Religion sowie auch lebensweltlich von Eltern und Schülerinnen und Schülern gelebt wird, das auch als legitim erscheinen lassen, während dann dieser normative Anspruch, den sie erheben und der sicherlich da ist, da habe ich gar keinen Zweifel bei vielen, der eher ein Vehikel ist, um den Leuten schlechtes Gewissen zu machen oder zumindest schlechte Gewissen abzufedern, also dein Vater macht es vielleicht, ohne dass du es siehst. Das finde ich sozusagen eine ganz, ganz schwierige Situation, in die man da Lehren und Lehre mit reinbringt. Ich möchte gerne drei kleine Sachen sagen, die die Aufgabenteilung zwischen Schule, Elternhaus und Gemeinde hervorheben. Denn das scheint mir der Schlüssel zu sein. Natürlich müssen Kinder und Jugendliche, die als Muslime aufgezogen werden, ja auch die Grundgebote des Islam kennen und sie müssen beten lernen und sie müssen so leben, wie das in einer islamischen Gruppe dann als verbindlich und für das religiöse Leben als erfüllend gekennzeichnet wird. Aber das muss nicht die Aufgabe der Schule sein. Das möchte ich an drei kleinen Sachen sagen. Ich fragte eine Kollegin in Südafrika mit jüdischem Hintergrund, deren ersten beide Kinder an eine öffentliche Schule gingen und der dritte auf eine jüdische, und sagte, wie ist denn die jüdische Schule? Ist das eine gute Schule? Dann sagte sie, es ist eine sehr gute Schule. aber unser Sohn ist vom jüdischen Glauben entfremdet worden, weil das Judentum durch Locken und durch nicht mehr lebendige Tradition in dieser Schule zur Geltung gekommen ist, denn der Rabbi hat dort unterrichtet. Und bei uns hat er eine ganz andere Form des Judentums kennengelernt, er ist entfremdet worden. Die ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, ein Kollege aus St. Petersburg sagte, in einer Situation, in der jetzt ja die russisch-orthodoxe Kirche wieder stärker versucht, Einfluss auf Schulen zu bekommen, um Glauben durchzusetzen, sagte, das wäre der größte Fehler, den unsere Kirche tun könnte. Denn die Jugendlichen würden denken, dass das, was sie in der Schule lernen, der Glaube ist und mit der Kirche gleichgesetzt werden könnte. Aber das wäre doch ein armseliges Bild für den Glauben. Der Glaube muss als gelebter Glaube in der Kirche und in der Gemeinde und in der Familie erfahren werden und Schulen sind hier Grenzen gesetzt. Und deswegen müssen wir auf eine Arbeitsteilung zugehen. Das Dritte ist, wir haben ja auch viele Schülerinnen und Schüler interviewt und viele muslimische Schüler sagten, wenn wir muslimischen, islamischen Religionsunterricht in der Schule hätten, würden wir dasselbe lernen wie nachmittags in der Moschee. Das wäre ziemlich langweilig. Das ist auch ein didaktisches Element, was nicht ganz zu unterschätzen ist. Das haben Sie auch erwähnt, die Schülerinnen und Schüler sollen ja auch Freude am Lernen haben, sie sollen einen Zugewinn haben. Und deswegen, egal wie die Form aussieht, sollte der Religionsunterricht nicht versuchen, die gesamte religiöse Sozialisation, die sonst in Elternhaus, Gemeinde und Schule stattfindet, zu ersetzen, sondern sagen, wo sind die Stärken der Aufgabe der Schule? Und da sollte man nicht versuchen, alles zu machen, sondern das, was man macht, sollte man richtig und gut machen.
Bevor ich jetzt zu meiner Frage komme, kurzer Kommentar. Sie hatten vorhin gesagt, viele Wege führen zum Ziel, aber so wie Sie die Dinge dann darlegen, führt doch nur Ihr Weg zum Ziel. Also dieser multireligiöse Unterricht, das finde ich ein bisschen kritisierenswert, weil ich denke, dass gerade die Probleme, die Sie zeigen, die Lehrer haben, eine Art von Konflikt ist, die sich in den Gemeinden selber gar nicht stellen würden und die natürlich weiter, also dann, wenn sie diskutiert werden, zu weiteren Veränderungen führen können. Und gerade darin sehe ich was Positives an dem, was Sie dargelegt haben, was ich natürlich bei einem multireligiösen Unterricht überhaupt nicht möglich wäre, diese Art von Konflikt, in dem diese islamischen Lehrer jetzt Religionslehrer stehen. Das ist meine Anmerkung, aber ich habe auch die Frage, wie sieht denn dieser Unterricht aus? Sieht es so aus, dass Gläubige gekommen, gibt es einen Lehrer, der alles vermittelt oder gibt es jetzt dann unterschiedliche Lehrer aus den verschiedenen Konfessionen, die kommen und die jeweiligen Glaubenslehren vermitteln? Ja, das ist eigentlich.
Ja. Ich habe es natürlich ein bisschen pointiert gesagt, aber es gibt in Deutschland mittlerweile und auch in Europa viele unterschiedliche Modelle und auf die habe ich angespielt, dass Begegnungen im Unterricht, auch im Religionsunterricht stattfinden kann. Also es gibt Modelle, dass die Schülerinnen und Schüler in der Woche eine Stunde getrennt und eine Stunde zusammen haben. Es gibt Lernbereichsmodelle, dass die Schülerinnen und Schüler im Jahr verschiedentlich wechseln können. Es gibt Möglichkeiten des Team-Teaching. Es gibt Möglichkeiten eines phasenverschobenen Religionsunterrichtes, in dem mal eine Lehrerin mit christlichem, mal ein Lehrer mit islamischem Religionsunterricht unterrichtet. Also ich wollte nicht den Eindruck erwecken, als ob das halt nun aus Hamburg komme, sondern ich wollte sagen, jeder Religionsunterricht, der in Separation zu anderen Religionsunterrichten durchgeführt wird und wo es keine Begegnungsmöglichkeiten gibt, kann ein großes Potenzial an Identifikation für die einzelnen Schülerinnen und Schüler bringen, aber birgt die große Gefahr, dass die Trennung, die ja institutionell auch vonstatten geht, dass die dann doch zu einer Scheidung führt, statt die Möglichkeit der Begegnung wahrzunehmen. Und wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, außerhalb Hamburgs auch eine solche Begegnung herbeizuführen. Und das sollte man im Blick haben. Und das Zweite, natürlich gibt es in Hamburg sozusagen auch eine ganze Reihe von Punkten, wo man sagt, das ist ja gar kein eindeutig interreligiöser Religionsunterricht. Und deswegen spreche ich mehr von einem dialogorientierten Religionsunterricht für alle. Der Religionsunterricht wird offiziell von der evangelisch-lutherischen Kirche getragen. Er ist aber über die Jahrzehnte mit Beteiligung anderer Religionsgemeinschaften sowohl auf der Ebene der Lehrpläne als auch auf der Ebene der Materialentwicklung weiterentwickelt worden. Was in Hamburg nicht möglich ist, und weil es das auch nicht gibt, das ist, dass Muslime zum Beispiel diesen Religionsunterricht tragen. was möglich ist, dass Muslime phasenweise den Religionsunterricht tragen. Das ist auch rechtlich abgesichert, zum Glück. Von daher gesehen möchte ich nicht den Eindruck erwecken, als ob das irgendeine Form von lupenreinem interreligiösen Religionsunterricht ist, den jede und jeder geben kann und wo alle teilnehmen.
Also es knüpft sich hier sehr gut an. Das war, glaube ich, Ihre 19. Bemerkung, wo Sie gesagt haben, Herr Weiße. Ich frage mich immer, müssen separate Angebote unbedingt separierend wirken? Also hier in Berlin haben wir eine Vielfalt von Angeboten, vom islamischen Religionsunterricht, alevitischen Religionsunterricht, Lebenskunde des humanistischen Verbandes, buddhistisch-jüdische Angebote. Wenn man bedenkt, dass alle Wege nach Rom oder Konstantinopel, Istanbul oder nach Mekka führen. Im Türkisch gibt es ein Wort, die Wege des Vernunfts oder Verstands ist eins, Aklın yolu birdir. Wenn es so ist und wenn universale Religionen auch universale Werte vermitteln, warum müssen sie unbedingt separierend wirken? Würde unbedingt diese 2 Stunden an der Woche helfen, dass sie eigentlich von dieser Separation wegkommen? Zu Hause, in den Medien, in den Gemeinden, woanders sind die auch meistens unter sich. Ich bin selbst islamischer Religionslehrer und ich hätte mir auch gewünscht, dass sie morgen noch hier wären und unseren Vortrag auch anhören könnten. Aber gibt es eigentlich auch empirische Befunde, was Sie vorhin auch mal angedeutet hatten, bei den Eltern, wie die Elternerwartungen sind? Gibt es eigentlich empirische Befunde, welche besagen können, dass eigentlich die an separierenden Religionsunterrichten oder Werteunterrichten teilnehmen, auch separierend sind, ob die Kinder noch irgendwie desintegrativer sind? Jedes Bundesland versucht, sein Modell für sein Modell zu werben. Das tun wir in Berlin übrigens auch. Aber ich bin der Meinung, dass eigentlich ein Modell nicht dominieren soll. Die Vielfalt in Niedersachsen, in Berlin und woanders, das würde eigentlich auch dem föderalistischen Bundesland auch mehr helfen.
Ja, ich bin auch für die Vielfalt. Wir haben in Hamburg eigentlich eher erfahren, dass von anderer Seite sozusagen die Validität unseres Modells in Frage gestellt worden ist. Ich finde, dass es ganz unterschiedliche Formen von Religionsunterricht gibt und das Entscheidende immer ist, wie ist denn die Interaktion zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülern und den Schülern. Das ist eigentlich dann immer das Entscheidende. Aber danach muss man natürlich schon fragen, wie sieht das eigentlich aus? Und da haben wir empirische Analysen gemacht, zum Beispiel über die Separation der Wohngegenden in bestimmten Gegenden Hamburgs. Und es ist an mal sagen, größerem Rahmen nachgewiesen, dass dort, wo die Wohngegenden gespalten sind, zum Beispiel in einer Kombination von kulturellen, sozialen und religiösen Zugehörigkeiten, und das gibt es mitunter, dann findet nachmittags zwischen Schülern und Schülern, die auf der einen Seite sozusagen in Gegenden, die stärker als problemorientiert bezeichnet werden könnten, weil die Wohnungen kleiner sind, weil die Einkünfte sehr viel geringer sind und solchen, die in anderen Gegenden wohnen, keine Begegnung statt. Die einzige Begegnungsmöglichkeit ist in der Schule. Und sicherlich ist es so, man kann sagen, also von den 28 oder 30 Stunden, die Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, wenn dann mal 2 Stunden nicht zusammen sind, ist doch auch nicht so schlimm, würde ich auch sagen. Aber die Frage ist, und da haben wir empirische Untersuchungen gestellt, welche Chancen die Gemeinsamkeit eines Religionsunterrichts hätte. Und da haben wir die Erfahrung gemacht in empirischen Untersuchungen, dass Schülerinnen und Schüler, die an Schulen sind, wo die Vielfalt wertgeschätzt wird und wo man versucht, Integration in der Schule zu betreiben angesichts einer sprachlich, kulturell und religiös sehr gemischten Schülerschaft, dass hier besonders der gemeinsame Religionsunterricht als Ort der Begegnung und wechselseitiger Wertschätzung aufgefasst worden ist, weil man über Themen reden kann, wo der Austausch auch lohnt, weil es um ganz wichtige Dinge geht. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dann, wenn Sie versuchen, das auf anderem Wege zu machen, dann wünsche ich Ihnen dabei auch guten Erfolg. Ich möchte das nicht sozusagen dann von vornherein mit dem Etikett belegen, das kann nicht klappen. Aber es wäre gut, wenn wissenschaftlich stärker auch vergleichend gearbeitet wird und wenn man sieht, wie ist denn das, also eine direkte Korrelation zwischen schulischem Unterricht und sozialer Wirklichkeit, gesellschaftlicher Wirklichkeit, kann man ja nicht erheben. Das ist bisher noch nie gelungen. Wer in der Schule sozial integrativ ist, wird sein Leben lang auch sozial integrativ bleiben, so ist ja nicht. Aber bestimmte Grundlagen zu legen in der Schule, in einem Alter, wo vieles dann doch noch im Wachsen und in der Formation begriffen ist, das ist sehr viel wert. Und ich würde zumindest eins sagen, egal wie die Formen sind, speziell für Schülerklientels unterschiedlicher Religionen etwas Besonderes zu schaffen, es sollte unbedingt, und daran würde ich auch festhalten, die Möglichkeit gegeben werden, dass man sich begegnet miteinander und dass es nicht nur so ist, und das wissen wir aus dem katholischen und evangelischen Unterricht, Religionsunterricht, dass es heißt, Katholiken raus oder Protestanten raus, je nachdem, wer in der Mehrheit ist. Das schafft ein Bewusstsein und das ist nachgewiesen, was die Exklusion nicht nur theoretisch, sondern praktisch vornimmt.
Ich habe zwei Fragen an Frau Mohr. Zum einen wollte ich wissen, ob ich das richtig verstanden habe, dass der islamische Religionsunterricht bislang nur an Grundschulen angeboten wird. So hatte ich das, Sie hatten das irgendwie, also mehrfach die Grundschule erwähnt. Und meine zweite Frage, Sie sagten ja, dass der Unterricht an der Mehrheitskonfession, also am sunnitischen Islam ausgerichtet ist. Und meine Frage wäre, gibt es in diesen Rahmenplänen oder Richtlinien für den islamischen Religionsunterricht irgendwie, also tauchen da die anderen Konfessionen auf, die Auseinandersetzung mit den anderen Strömungen innerhalb des Islam, und schicken Eltern, weiß ich nicht, jetzt aus schiitischen Familien ihre Kinder dann trotzdem in diesen sunnitisch geprägten Unterricht?
Es gibt islamischen Religionsunterricht im Schulversuch oder auch hier in Berlin im Grunde nur an der Grundschule. Ja, es gibt in Nordrhein-Westfalen, ist glaube ich das einzige Bundesland, was es geschafft hat, bisher die weiterführende Schule zu erreichen mit dem Unterricht. Und da ist auch insgesamt die Diskussion weiter, weil die schon seit den 80er Jahren dort Islamkundeunterricht erteilen. Aber erst einmal in der Diskussion geht es erst einmal fast vollständig nur um die Grundschule. Was die Ausrichtung betrifft, es gibt eigentlich in Europa, muss man schon fast sagen, einen islamischen Religionsunterricht nur nach der Mehrheit gestaltet. Das heißt, es ist immer ein sunnitisch dominierter Unterricht. Und da kommt dann wieder ins Spiel, was Herr Weiße sagt. Es ist natürlich, also ich denke, man muss die Diskussion trennen. Also man muss einerseits natürlich diskutieren, was für Möglichkeiten ein bestimmter Kontext erstmal bietet, ja, Religionsunterricht einzuführen. Und wir haben in Berlin einen anderen Kontext als in Hamburg. Und natürlich bietet jedes Modell, bringt seine Vor- und Nachteile mit sich, und dann kann man darüber reden, wo will man eigentlich hin, ja? Was kann man aus diesem Modell machen, oder ist der Wille da, politisch der Wille da, dieses Modell zu kippen? Das diskutieren wir hier in Berlin ja auch schon seit längerem, ob der Religionsunterricht nicht doch mal irgendwie anders aufgestellt werden sollte, grundsätzlich, rechtlich. Aber wenn wir uns erstmal angucken, wie die Rahmenbedingungen zurzeit sind und wie der islamische Religionsunterricht im Moment in den verschiedenen Kontexten aussieht, dann muss man sagen, ist es ein sunnitisch dominierter Unterricht. Und das bedeutet mehrererlei. Also zum einen schicken auch schiitische Eltern offensichtlich ihre Kinder in diesen Unterricht. Und soweit ich das verstanden habe bisher, ist es so, dass, dass diese Kraft der Mehrheit, die Gestaltungskraft der Mehrheit so groß ist, dass auch Minderheiten im Islam sie anerkennen. Das heißt, dass schiitische Eltern womöglich sagen, wir schicken unsere Kinder lieber in einen sunnitisch dominierten Unterricht als in gar keinen islamischen Religionsunterricht. Das Gleiche gilt beschränkt auch für alevitische Kinder. Es gibt jetzt in mehreren Bundesländern auch alevitischen Religionsunterricht, sodass hier eine klarere Abgrenzung möglich ist. Ja? Aber es gibt genauso auch immer noch Bundesländer, in denen das nicht möglich ist. Diese Dominanz der Sunna ist, finde ich, ein Problem, weil eben genau das dann nicht möglich ist, was Herr Weiße sagt, dass nämlich die Vielfalt des gelebten Glaubens in der Schule erstmal nur vorkommt, wenn sie sich denn aufdrängt. Ja? Sie kommt eben nicht konzeptionell zum Tragen, dadurch, dass man den Unterricht von vornherein so offen anlegt, dass sich wirklich alle, nennt man sie jetzt Konfessionen oder Strömungen des Islam, unter diesem Dach wiederfinden, sondern es ist eben eher so, dass man ihn erstmal sunnitisch anlegt und wenn dann die Kinder kommen mit anderen, aus anderen Richtungen, dann ist das eben eine Wirklichkeit, die quasi hier hineinbricht und der man dann auch irgendwie Rechnung trägt. Ja? Aber es ist nicht per se so angelegt, der Unterricht. Und das geht bereits von den Texten aus. Das heißt, hier sind bereits die Rahmenrichtlinien wirken bereits hier durch diese sunnitische Dominanz. Und das Gleiche zeigt sich auch in der Auswahl der Lehrkräfte. Ich kenne keine schiitischen oder alevitischen Lehrkräfte, die den islamischen Religionsunterricht erteilen. Es gibt vielleicht welche, aber ich kenne sie nicht. In Österreich habe ich sogar erlebt, dass mir eine schiitische Religionslehrerin gesagt hat, sie sagt den Kindern nicht mal, dass sie Schiitin ist, weil sie findet, dass das stört. Und dahinter zeigt sich einfach, wie das verinnerlicht ist, ja? Auch innerislamisch, dass die Sunna einfach, die Sunna ist einfach die Regel und alles andere ist die Ausnahme. Und das haben auch viele, die diesen anderen Strömungen angehören, scheinbar verinnerlicht.
Das hängt auch damit zusammen, dass die staatlichen Regelungen so angelegt sind, ein Ansprechpartner. Also die Schura Hamburg, Schura Niedersachsen, dieser runde Tisch, ist in Kooperation mit dem Staat entstanden für den Unterricht. Nordrhein-Westfalen, überall ist der Staat mit drin, auch in Österreich und anderen Ländern. Berlin ist völlig die Ausnahme. In Berlin könnte jetzt meinetwegen eine schiitische Organisation sagen, ich möchte Religionsunterricht geben. Die Aleviten haben es gemacht, sie sind drin. Wir haben ja keinen Islamunterricht, wir haben einen Unterricht der Islamischen Föderation. Also eine ganz eindeutige Richtung, die im Unterricht drin ist, sunnitisch. Das heißt, es könnten andere Sunniten kommen, es könnten Schiiten kommen. Das Berliner Modell wäre zumindest, was das betrifft, für alle offen.
Okay, da hinten da. Und dann sehen Sie ja.
Ich hätte zwei Fragen. Einmal bei der Föderation. Bei dem Unterricht der Föderation, als das begonnen wurde, gab es ja sehr große Bedenken, inwiefern dieser Unterricht dessen integrativ wirkt und auch von den Schulen gab es ja Bedenken, die Sie ja auch nochmal wiedergespiegelt haben. Aus Ihren Erfahrungen, Sie saßen ja, glaube ich, jetzt nicht oft mit im Unterricht oder so, inwiefern sind diese Bedenken denn jetzt nach diesen 5 Jahren irgendwie in Ihrer Meinung berechtigt sozusagen? Und die Frage an Herrn Weiße, was sagen denn jetzt die Kirchen dazu, zu diesem interreligiösen Unterricht, auch die katholische Kirche? Es wird ja scheinbar von der evangelischen Kirche getragen, aber wenn ich das richtig sehe, ist es ja in allen anderen Bundesländern schon so, dass die Kirche sehr auf diesen traditionellen, konfessionellen Unterricht Wert legt. Scheinbar ist das in Hamburg ja nicht der Fall.
Da wir Sie übersprungen haben, sind Sie jetzt dran?
Nee, deswegen nicht, aber vielleicht, dann kann Herr Weiße es gleich zusammen beantworten. Meine Frage geht nämlich genau in dieselbe Richtung. Was heute Abend nämlich ein bisschen meines Erachtens in die falsche Richtung läuft, ist, dass wir ja einen grundgesetzlichen Anspruch haben, und zwar jede Religionsgemeinschaft, die katholische, die evangelische und auch die muslimischen Gemeinschaften, haben einen Anspruch darauf, einen konfessionell positivistischen und gebundenen Religionsunterricht an der Schule zu machen. In Hamburg, das Hamburger Modell, was ja formal nur ein Unterricht für alle ist, in Wirklichkeit ist es einer für alle in evangelischer Verantwortung, ist ja nicht die Sache, die das Grundgesetz eigentlich will. Das Grundgesetz will in Artikel 7.3 ganz klar eine konfessionelle Ausrichtung, und da haben die muslimischen Gemeinschaften genau das gleiche Recht drauf wie die katholischen und die evangelischen. Und insoweit ist diese Rechtslage in Hamburg eine völlige Ausnahme, die übrigens in der juristischen Wissenschaft weithin als verfassungswidrig gesehen wird. Also Herr Link ist der Einzige, der da sagt, dass das nun konform ist. Das Hamburger Modell ist in ganz weiten Teilen im Grunde genommen nicht das, was der Verfassungsgesetzgeber eigentlich will. Und Frau Mohr, zu Ihnen nur ganz kurz, man gewinnt ein bisschen den Eindruck, wenn Sie immer sprechen von der Angst, die Lehrer eigentlich haben, mal klar zu sagen, was Sache ist. Also Angst vor den Eltern, auch Angst zu haben, wir sind Aleviten. Dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das in die falsche Richtung ja eigentlich läuft. Also eigentlich sollen die Religionslehrer klar sagen, was ist die Wahrheit, was soll geglaubt werden. Und da gibt es in Münster ein religiöses Zentrum für Religionswissenschaften, wo eben versucht wird, mit verschiedenen muslimischen Gruppen ein Curriculum zu erarbeiten für Nordrhein-Westfalen, wo eben diese verschiedenen Strömungen sozusagen Einfluss haben, um dann ein gemeinsames Curriculum für einen gemeinsamen muslimischen Religionsunterricht zu entwickeln.
Die Frage zur IFB, zu den Bedenken gegenüber dem Unterricht der IFB. Es ist tatsächlich so, dass ich ja den Unterricht nicht evaluiert habe. Ja? Ich kann über den Unterricht keine Aussagen treffen. Und in meiner Forschung geht es auch nicht um die IFB, sondern es geht um die islamische Fachdidaktik, die hier in Berlin, also den Diskussionsstand sozusagen. Und insofern kann ich nur Aussagen machen über den Unterricht, den ich von einigen Lehrern gesehen habe. Und für mich ist das, denke ich, dass das Spezifische an dem Unterricht in Berlin, wo ich auch die Probleme sehe, ist eben, dass er auf einem Bein steht. Ja, so nenne ich das. Er steht auf einem Bein, er hat keine institutionalisierte Außenperspektive. Und das ist das Problem. Die Religionsgemeinschaft, also die Islamische Föderation, ist eben nicht gezwungen, ihre Interessen und ihre Ziele, die sie mit diesem Unterricht verfolgt, mit den Interessen des Staates und der öffentlichen Schule abzugleichen und auszuhandeln, so wie das in anderen Bundesländern der Fall ist. Und das führt dazu, dass der Unterricht auf einem Bein steht. Das heißt, dass er eben die Verkündigung, die Einübung, die Katechese stark macht, gegenüber allen anderen Anteilen des Religionsunterrichts, so wie er sich in Europa, denke ich, entwickelt hat, der die Möglichkeit immer beinhaltet, für das Kind Distanz aufzunehmen zu den verkündeten Inhalten, ja? Sich zu distanzieren, eine eigene Glaubensentscheidung zu entwickeln. Und das kommt hier in Berlin, und das denke ich, ist angelegt bereits, systemisch. Das kommt hier zu kurz. Das wäre meine Kritik, die ich äußern kann an diesem Modell. Ja. Das hat erstmal mit der IFB und ihrer Verortung als religiöse Organisation nur mittelbar zu tun.
Ja, dann würde ich ganz gerne auf die Fragen eingehen. Zum einen, wie verhält sich die katholische Kirche? Die hat nach dem Zweiten Weltkrieg den Weg sozusagen auch gewünscht, katholische Schulen mit staatlicher Finanzierung aufzumachen. Und da hat sie den katholischen Religionsunterricht auch gegeben. Und so war die Situation bis Februar diesen Jahres. Im Februar diesen Jahres ist im Wesentlichen durch den Willen des Erzbischofs von Hamburg auch an einigen öffentlichen Schulen katholischer konfessioneller Religionsunterricht eingeführt worden. Der ist aber nicht sozusagen ganz ungefährdet, auch von katholischer Seite nicht, denn die katholischen Privatschulen sehen auch ihre Klientel in Gefahr. Die müssen ja sozusagen auch ihre Schülerschaft sichern. Zum Zweiten ist es im Augenblick so, dass nicht nur klassenübergreifend, sondern auch schul- und schulstufenübergreifend dieser Religionsunterricht anrollt. Man muss mal gucken, wie das weitergeht. In Hamburg hat es aber immer Ausnahmen gegeben. Es hat den jüdischen Religionsunterricht gegeben, in der Synagoge mit immerhin so zwischen 15 und 20 Schülerinnen und Schülern. Das hat niemand als störend empfunden. Insgesamt ist die Situation so, dass der Religionsunterricht für alle bei denjenigen, die sich mit Fragen von Religionsunterricht in den verschiedenen Religionsgemeinschaften befassen, in der Schulbehörde und auch in der Hamburger Öffentlichkeit, das favorisierte Modell. Nicht ungefährdet, nicht sozusagen in sich geschlossen, es muss weiterentwickelt werden, aber was Sie sagen, das kann ich leider so nicht, oder das kann ich zum Glück nicht so unterstützen. Herr Link ist ja als Gutachter gefragt worden, weil er nicht ein progressives Rechtsspektrum vertritt, sondern weil er zu den gestandenen und sozusagen tonangebenden Juristen gehört. Wir könnten auch Martin Stock ins Feld führen und andere, die da sehr viel weitergehen und sagen, die Verfassung muss auch nach vorne hin offen ausgelegt werden. Das ist auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo das gesagt worden ist. Und was Sie sagen, all das, was Sie sagen, zu positivistisch und konfessionell, das steht so im Grundgesetz nicht drin, sondern es steht nach den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften, ungeachtet der staatlichen Verantwortung. Und da sind diese beiden Pole. Der Staat trägt Verantwortung, die Grundsätze der Religionsgemeinschaften sollen sichern, dass nicht der Staat über die Inhalte von Religion entscheidet, sondern dass die Religionsgemeinschaften das tun. Das halte ich auch in jedem Religionsunterricht für wichtig, damit er nicht ausufert, damit er nicht missbraucht wird. Wir haben das in unserer eigenen Vergangenheit ja so gehabt. Dann hatten Sie noch eine Frage gestellt. Ja, ich wollte mal einfach mal sagen, damit so diese Sonderrolle von Hamburg mir wegkommt, also in Baden-Württemberg, das insgesamt von der Schullandschaft auch nicht als revolutionär gilt, ist die Fächergruppe ausprobiert worden, damit wenigstens mal die konfessionelle Trennung zwischen katholisch und evangelisch überwunden wird. Das ist in Baden-Württemberg in etwa so revolutionär wie in Berlin oder Hamburg die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Religionen mal zusammenzuhalten. Und ich könnte jetzt sehr viel darüber reden, aber ich möchte es bei einem bewenden lassen. Alle Angst, dass es zu einer Religionsvermischung kommt oder zu einem Desinteresse an Religion oder zu Enttäuschungserlebnissen, die kann man wirklich konterkarieren. Im lebendigen Gespräch in der Klasse wird es interessant, über Religion zu reden. Die Gleichförmigkeit ist nicht das, was das Unterrichtsgespräch auf Dauer unbedingt trägt, sodass uns sogar von Leuten, die den Religionsunterricht in Hamburg früher gerne abgeschafft hätten, wurde uns vorgeworfen, naja, das ist ja eine besonders gute Variante, um den christlichen Religionsunterricht zu retten. War auch für uns nie eine Variante, das zu tun. Und noch eine Sache, das wollte ich vorhin sagen. Ich würde Ihren Vortrag gerne hören. Ich habe aber von der Veranstaltung so spät erfahren, dass meine Tage durch Veranstaltungen in Hamburg belegt waren. Ich nehme an, dass Sie früher informiert worden sind als Redner, aber ich würde gerne Ihren Vortrag lesen und ich würde auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Der war ganz lang. Vertrauen mir. Und danach.
Karl Marx soll mal gesagt haben, dass Religionen Opium fürs Volk wären. Ich kann dem nur zustimmen und plädiere für einen kollektiven Entzug. Und der gemeinsame Religionsunterricht, den ich lieber als Religionenunterricht betitelt sehen wollte, würde mit dem entsprechenden Inhalt oder den Inhalten einen ersten Schritt dafür markieren. Und jetzt meine Frage an Herrn Professor Weise. Will die Politik oder die politische Führungsschicht ein mündiges, religionsfreies Volk, was womöglich nicht im Hintergedanken hat, dass alles, was geschieht, Gottes gewollt ist und eigentlich durch Politiker zu verantworten wäre? Will die politische Führungsschicht das?
Also auch die politische Führungsschicht können wir nicht vereinheitlichen, aber ich glaube, was nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten gesehen wird, ist, dass die Politik nicht insgesamt für Werte und Zusammenhalt in der Bevölkerung sorgen kann. Das ist auch nicht primäre Aufgabe der Religion. Aber Religionen, die Fragen stellen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn und der Notwendigkeit von Gemeinschaft, werden ja nicht nur in der Form interpretiert werden können, sie sind Opium des Volkes, also sind ja auch nicht für das Volk, hat Marx auch nicht gesagt, dass die Regierung oder die Kapitalisten das Opium dem Volk zugeworfen haben, sondern es war Opium des Volkes als eine Möglichkeit, über Sehnsüchte zumindest aus dem desolaten Alltag zu entfliehen. Wir haben ja theologisch ganz andere Ansätze, Theologie der Befreiung. Das ist etwas, was auch mit der theologischen Bandbreite dessen, wo gesellschaftliche Bezüge hergestellt werden, ja Impulse vermitteln, die vielleicht über das allgemeine Bewusstsein partizipieren zu können und zu müssen an der Demokratie noch hinausgehen. Und wir haben ja zum Glück auch über Traditionen, die wir immer als negativ anmerken, solche Menschen wie Dietrich Bonhoeffer und andere in vielen Religionen, die Zeugnis abgelegt haben. Wenn ich glaube, meinen Glauben ernst nehme, dann muss ich für andere eintreten. Dann muss ich Nächstenliebe und Solidarität üben. Dann gilt mir die Gesellschaft etwas, in der ich lebe, weil ich die Menschen achte, ungeachtet, ob sie meinen Glauben haben oder einen anderen oder gar keinen Glauben. Und insofern denke ich, wenn wir nicht von einer Engstirnigkeit von Religionen, die es überall auch gibt, ausgehen, sondern von dem Inklusivanspruch von Religionen, in dem nicht der Gegensatz von Religion und Menschenrechten zum Beispiel und Religion und Menschenwürde gesucht werden, sondern wo die Zusagen der Religion allen Menschen gleichermaßen dienen, dann ist das etwas, wo ich denke, dass nicht die Politiker, sondern auch diejenigen, die die Schulbehörden führen und die für pädagogische Prozesse eintreten, gut beraten sind, dass sie wieder stärker auf Religion zugehen. Und das ist mein letzter Satz zu dieser Frage. Das ist ja das Erstaunliche, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, dass diejenigen, die in der Erziehungswissenschaft, in der Soziologie und in anderen Disziplinen arbeiten, wieder stärker die Ressource von Religionen sehen, für die eigene Sinndeutung, aber auch für das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Das würde ich sozusagen ganz gerne sozusagen als größeren Horizont aufbauen, damit es nicht zu einem verengten Religionsbegriff bleibt.
Ich wollte sagen, 6 Jahre islamischer Religionsunterricht muss eigentlich sehr viel umfassen oder viel mehr umfassen als nur 6 Glaubensartikel und 5 Säulen. Da kann man schon die ganze Bandbreite der islamischen Werte durch Geschichten den Kindern vorstellen. Und dann kann man die Kinder durch Geschichten gewinnen, die Eltern durch die Werte und auch die Werte, die auch mit den Werten der Mehrheitsgesellschaft übereinstimmen. Und deshalb, also ich wundere mich, was jetzt diese Inhalte für 6 Schuljahre. Ja, womit sie die ganzen Schuljahre verbringen, weil ich sehe die Religionsbücher in den arabischen Ländern, die ersten 6 Jahre haben auch diese 6 Glaubensartikel, 5 Säulen und sehr viel von der islamischen Geschichte und von diesen Geschichten, der islamischen Werte, Toleranz, Geduld, Respekt, Verantwortung für sich selbst, für andere, für Unterdrückte, für Schwache, Selbstbeherrschung bei Wut, bei Provokation und so weiter, alles was die Kinder schon brauchen. Auch in der 5. und 6. Klasse wird Sexualpädagogik, Sexualaufklärung im Religionsunterricht in den arabischen Ländern angeboten. Ich denke, das kann man auch die Eltern, damit sowohl die Eltern als auch die Kinder als auch die Mehrheitsgesellschaft damit erreichen.
Ja, ich wollte gerne noch einen politischen Bezug reinbringen, insofern als ich in Ihren Ausführungen, Frau Moria, auch einen Beleg dafür sehe, dass es sich eigentlich schon auch um einen Normalisierungsprozess handelt und dass doch schon der Islamunterricht auch ein Wert an sich ist. Insofern würde ich die Probleme mit den Normen oder der Normativität nicht unbedingt negativ oder einengend sehen, sondern als Widerspiegelung eines Prozesses, bei dem sich in Europa zum Beispiel die muslimischen Gruppen versuchen zu orientieren, Stichwort Legitimation und Autorität. Auf wen beziehen wir uns? Entstehen neue Autoritäten? Und haben Sie vielleicht auch Belege dafür, was ich vermute, dass eben diese Hinwendung zu Normen ja auch ein Schritt dazu ist, eben sich auf über doktrinäre Beschränkungen und Sektendifferenzen hinwegzusetzen und doch zu einem letztlich dann erweiterten Islamverständnis zu finden, was dann wieder auch ja, stärker kompatibel wäre mit dem gesellschaftlichen Kontext hier.
Also ich frage mich, ob wir nicht den Religionsunterricht insgesamt ein bisschen zu überlasten, überfrachten mit Aufgaben. Also Religionsunterricht soll für Normen und Werte, Moralität, Sinnfrage, Integration, alles da sein. Und ich frage mich, was eigentlich Menschen machen ohne Religion, die sich ja auch eine Sinnfrage stellen. Ich frage mich, wie praktisch dieser Religionsunterricht, dieser gemeinsame, so faszinierend er erstmal klingt, stattfindet. Also wie wird die Geschichte der Genesis erzählt, des Abrahamsopfer, die Weihnachtsgeschichte, die Propheten, die Bedeutung heiliger Bücher, die unterscheiden sich ja doch sehr in den Religionen. Muss man dann ständig Klammer auf, der Islam sagt aber, das Judentum sagt aber, also was führt das nicht zu einer totalen Konfusion? Insofern ist eigentlich meine Frage, wäre es nicht viel sinnvoller, ein neutrales Fach wie Ethik oder so zu haben, in dem solche Sinnfragen, Fragen der Normen, der Moral, der Integration, der Gemeinsamkeiten, der gemeinsamen Werte eingeführt werden sollten?
Ich habe ein bisschen ein Problem mit den letzten Bemerkungen. Also wenn ich die Berliner Geschichte richtig erinnere, und ich war da persönlich ziemlich involviert seit Anfang der 80er Jahre, dann muss ich sagen, dass das Thema nicht war Sinnfindung oder Ähnliches, sondern das Thema war Gleichberechtigung und Antidiskriminierung. Es war einfach die Frage, ob die Föderation genauso wie die katholische Kirche oder die evangelische Kirche das Recht hat, Religionsunterricht zu betreiben. Die Sinnfrage, die kommt jetzt auf und die passt natürlich in den neuen neokonservativen Diskurs. Wir müssen natürlich Religion jetzt wieder einführen, um Sinn zu finden. Das mag ja sein. Es gibt Leute, die sind religiös und sollten das auch bleiben oder sollten das nicht bleiben. Das ist deren Problem. Aber die Frage der Einführung des Religionsunterrichts und die Frage der Gestaltung des Religionsunterrichts betrifft im Grunde genommen uns insgesamt hinsichtlich dieser Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsfrage und die spezifischen Religionsgemeinschaften hinsichtlich der Durchführung des Religionsunterrichts. Und ich weiß gar nicht, wieso die Wissenschaft oder die Akademie glaubt, hier paternalistisch irgendwie eingreifen zu können, zumal man doch annehmen sollte, dass Wissenschaften mit Religion sehr wenig zu tun haben und dass die theologischen Fakultäten nur Reste des Mittelalters in unserem Lande sind und wahrscheinlich auf die christlichen Gestaltung von Religion durch die Rationalisierung des Diskurses eingewirkt haben. Also und zwar nur begrenzt, wie man aus den Reden des heutigen Papstes zum Beispiel sehen kann. Und darum weiß ich gar nicht, warum hier plötzlich so eine neue Diskussion eingeführt wird und dann noch in der Akademie der Wissenschaften, in der sozusagen die Religion als irgendetwas in diese schulische und wissenschaftliche Institutionsreihe eingeführt wird, um irgendwas zu vermitteln. Kohäsion wirkt hier zum Beispiel so eines dieser Themen. Ja? Wofür? Wir brauchen keine Kohäsion. Wir haben genug Kohäsion. Die Gesellschaft braucht keine Integration. Wir sind total integriert. Ich weiß gar nicht, warum darüber geredet wird und warum der Staat sozusagen in anderen Ländern, wie, und das sollte vielleicht auch noch ein bisschen stärker betont werden, und das haben Sie ja, Frau Damschke, betont, dass in Ländern wie Niedersachsen halt von oben aufgrund dieser anderen Perspektive dieser Religionsunterricht eingeführt wurde. In Berlin war es glücklicherweise anders und die Frage ist, warum ist in Niedersachsen nicht entsprechend auch sozusagen massiv von den islamischen Gruppen das eingeführt wird und diskutiert wird.
Natürlich ist Religionsunterricht mehr als die 6 plus 5. Das ist eine Chiffre. Das heißt, es ist eine Überschrift, die man überall finden kann für den islamischen Religionsunterricht. Darunter verbergen sich zum Beispiel auch Prophetengeschichten. Darunter verbirgt sich das, was für den islamischen Religionsunterricht in der Grundschule als islamische Geschichte verstanden wird. Es wird grundsätzlich nur die koranische Geschichte als islamische Geschichte verstanden im Religionsunterricht der Grundschule. Das ist auch ein Faktor, der dazu beiträgt, die Vielfalt islamischer Strömungen, die in der islamischen Geschichte entstanden sind, nicht mit hineinzuholen. Das ist eine Entscheidung, die auch darauf basiert, dass man davon ausgeht, dass sobald die islamische Geschichte anfängt, also nachkoranisch, dort auch die Unterschiede natürlich anfangen. Die Unterschiede fokussiert man nicht im islamischen Religionsunterricht, sondern die Gemeinsamkeiten. Bis jetzt jedenfalls, das ist der Stand der Diskussion. Ich glaube, damit hängt auch zusammen die Debatte um die Legitimation bzw. die Autorität. Meine Beobachtung ist, dass diese Dekulturation des Islam, die sich im Religionsunterricht widerspiegelt, kein Phänomen ist, das auf den Religionsunterricht beschränkt ist, sondern dass es einfach ein globaler Prozess ist, in dem sich Muslime gerade eine globale Debatte ist, in der sich Muslime aufhalten, die auch schon etwas älter ist. Meine Erfahrung ist, dadurch, dass es so wenig akademische Autorität gibt in Europa, beziehungsweise sagen wir einfach mal in Deutschland, dass es so wenig gibt, auf das sich Lehrerinnen und Lehrer oder Didaktikerinnen oder Lehrplaner oder Übersetzer, ja, die betrifft es nämlich auch, Übersetzer von Lehrmaterialien, Übersetzer von Koran, Übersetzer von Traditionen beziehen können, dass darum weil diese Autoritätsdebatte so wenig Hintergrund hat, dass deswegen die Debatte so eng geführt wird, dass deswegen diese Chiffren immer wieder bedient werden, und die Chiffre der 6 plus 5 ist nicht die einzige. Das hat damit zu tun, dass diese islamischen Wissenschaften, die diese Legitimationsdebatte im Grunde nur befruchten könnten, dass die nur rudimentär vorhanden sind. Das ist meine Beobachtung. Und das führt dazu, das führt zu einer, Sie sagen, es ist ein Normalisierungsprozess. Das denke ich auch. Aber dieser Normalisierungsprozess bedarf mittlerweile einfach auch der Einspeisung von Input durch die islamischen Wissenschaften. Weil im Moment läuft der Prozess so, meine Beobachtung, auf eine immer stärkere Homogenisierung des Islam hinaus. Und das, was Sie angedeutet haben, dass sich irgendwo am Horizont ein weiteres Islamverständnis andeutet, das kann ich im Moment in der Praxis und in den Texten zu diesem Thema nicht sehen, noch nicht sehen. Ja, vielleicht soweit erstmal, ja.
Gut, dann versuche ich eine Antwort auf die etwas entschiedeneren Stimmen. Die Grundtatsache, dass Religionsunterricht sich selber nicht überschätzt werden sollte und auch in der Außensicht nicht zu überschätzt werden sollte, ist richtig. Es ist eine gewisse Tendenz der Selbstdefinition von Schulfächern oder auch von Disziplinen an der Universität, aber es soll auch andere gesellschaftliche Gruppen betreffen, dass man die eigenen Aufgaben besonders ernst nimmt und vielleicht sich zu viel auf die eigenen Schultern lädt. Aber was Sie als Konsequenz gesagt haben, dass es zu einer Konfusion kommt, das hängt ja eher damit zusammen, wie durchdacht bestimmter Unterricht ist. Und hier geht es um Elementarisierung. Sie können auch im Geschichtsunterricht eine totale Konfusion dadurch herstellen, dass Sie alles, was in der Geschichte sich abgespielt hat und was rekonstruierbar ist, den Schülern beibringen wollen. Das geht ganz schnell und dann weiß keiner mehr über irgendetwas Bescheid, außer dass man sich in Verästelung verloren hat. Und so würde ich sagen, muss man auch in einem konfessionellen Religionsunterricht sehr stark elementarisieren, und das muss man auch in einem Unterricht, wo unterschiedliche Religionen zum Tragen kommen, übrigens auch im konfessionellen Religionsunterricht kommen ja andere Religionen zum Tragen, aber nicht sozusagen mit eigenen Stimmen unbedingt, sondern es wird eben sozusagen dann eine Verbindung gesucht von der eigenen Religion zu anderen. Das ist auch nicht schlecht, denke. Aber heute müssen wir einen Schritt weitergehen und sagen, es ist wichtig in den Religionen, dass die authentischen Stimmen aus verschiedenen Religionen in ihrer Vielgestalt zum Tragen kommen können. Wie das passiert, das muss die Anlage des Unterrichtes beweisen. Das hängt aber auch mit universitären Strukturen zusammen. Wenn im Wesentlichen doch christliche Theologie betrieben wird, dann gibt es einen Pool von Möglichkeiten, Forschung zu betreiben, den andere nicht haben. Und dann ist es etwas schwierig, die Josefsgeschichte in einer jüdischen Tradition und christlicher Aneignung dann in einer Interpretation, die hier gefunden wird, mit Theologinnen und Theologen, die in der Regel tagsüber einem anderen Beruf nachgehen und abends sozusagen sich das angeeignet haben. Das vermitteln sehr kluge Menschen, aber man braucht ja auch etwas mehr Zeit dafür. Dann die Frage, soll man nicht alles im Ethikunterricht machen? Natürlich gibt es auch Möglichkeiten über die Philosophie und einfach über ganz normales menschliches Nachdenken zu Werten zu kommen, die das Zusammenleben von Menschen und die Erfüllung von Einzelnen garantieren. Aber man soll nun auch nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, die Religionen machen das überhaupt nicht. Die Religionen haben insgesamt ein großes Reservoir, einen großen Pool an Erfahrungen, an Geschichten, an kondensierten und geronnenen Erfahrungen über das, was Gemeinschaft ausmacht und was Gemeinschaft zerstört, was dem Einzelnen Trost gibt und was für den Einzelnen auch ein Scheitern bedeutet. Und das sollte man nicht ausschließen. Und von daher gesehen bin ich nicht dafür zu sagen, wir machen mal einen allgemeinen Ethikunterricht. Und wer verantwortet den? Unsere politischen Parteien? Ich weiß nicht, ob das die richtigen sind. Irgendwelche gesellschaftlichen Institutionen, vielleicht Fernsehen oder Radio, weiß ich auch nicht, ob das richtig ist. Man kommt sehr schnell ans Ende der Debatte. Und da würde ich sagen, bei aller Kritik und bei aller Wahrnehmung der Ambivalenzen, die in religiösen Traditionen und in religiösen Organisationen stecken, ist da ein Reservoir vorhanden, auf das man nicht verzichten sollte. Ich möchte sozusagen, um von uns auch ein bisschen abzulenken, auch wir überfordern uns ja manchmal, sagen, dass es eben doch für mich als bezeichnend erscheint, dass in Frankreich mit einer über 100-jährigen Tradition der Laïcité, der klaren Trennung zwischen Religion und Staat, eine Bewegung entstanden ist mit der Bezeichnung Laïcité intelligente, die die Möglichkeit eröffnen soll, etwas intelligenter als dem plumpen Anspruch der Trennung mal zu sehen, dass sich Religion und Gesellschaft ja nicht auseinander dividieren lässt, dass Politik und Religion miteinander verwoben sind und dass eins daraus resultiert, dass es wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche in Bildungssystemen auch etwas über Religion erfahren und das nicht nur religionswissenschaftlich, sondern auch positionell, das nicht nur affirmativ und normativ, sondern in den verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten, die Religion bieten kann. In den Schattenseiten, die nicht verschwiegen werden sollen, aber auch in den Potenzialen, die sie für die einzelnen Menschen bieten können. Und deswegen, mag sein, dass es auch mit meiner Profession zusammenhängt, sage ich mir, man kann auch und sollte auch gute Alternativfächer schaffen. Ich sehe es aber für wichtig an, für einen guten, für einen profunden, für einen vielgestaltigen Religionsunterricht zu sorgen. Punkt. Dankeschön.
Damit die Veranstaltung beenden. Wer noch ganz wichtige Fragen hat, kann sicherlich die beiden Referenten im Nachhinein noch ansprechen. Und wir würden uns sehr freuen, Sie zu einer der nächsten Veranstaltungen nochmal begrüßen zu können. Und ich danke für das rege Interesse an dem Thema.